ARD.
Da kam der Anruf, ich glaube, ihr müsst mal die Sachen zusammenpacken. Und wenn ihr eure Tochter noch mal sehen wollt, dann kommt.
Habt ihr schon mal so einen Anruf bekommen? Ganz ehrlich, das ist eine meiner schlimmsten Ängste, dass bei mir mal das Telefon klingelt, ich vielleicht gerade mitten im Supermarkt stehe oder in der Kantine und dann so etwas erfahre. Wir sprechen heute darüber, warum es zu diesem furchtbaren Anruf bei Ellen Gast kam und welche seltene Krankheit ihre Tochter Dagmar in so große Gefahr gebracht hat. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal verraten, die Auflösung dieses Falls war für mich ziemlich unglaublich. Und damit moin, ihr hört eine neue Folge unseres Medizin-Krimi-Podcasts Abenteuerdiagnose. Es geht bei uns um rätselhafte Symptome, um seltene Erkrankungen und die spannende Suche nach der richtigen Diagnose. Wir erzählen euch alle zwei Wochen einen echten Fall. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und führe euch hier im Podcast durch die Geschichte. Und bei mir im Studio ist heute Gesa Lütten. Sie hat den heutigen Fall mitgebracht, recherchiert, mit allen Beteiligten gesprochen. Und wie immer hat sie auch Ausschnitte aus diesen Interviews dabei. Moin, Gesa.
Moin, Anke.
Gesa, erzähl uns doch mal kurz, was den Fall für dich so besonders macht.
Es geht heute um den Fall von Dagmar Gast, einer Mutter von Zwillingen, die zur Zeit der Diagnose Mitte 30 war. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt so lange mit der Krankheit leben konnte, ohne dass jemand sie entdeckt hat. Auch der Weg zur Lösung ist sehr spannend. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich genau diesen Fall mitgebracht habe. Denn in Dagmars Diagnosegeschichte schwingt noch etwas anderes mit, was einige, vor allem junge Frauen, sicherlich kennen. Ich lese mal kurz vor, was Dagmar uns in ihre erste Mail an unser Abenteuerdiagnose-Mail-Postfach geschrieben hat.
Okay.
Und zwar: Ich würde meine Geschichte gern erzählen, da sie auch zeigt, wie junge Mütter häufig nicht ernst genommen werden, wenn sie Symptome schildern. Alles wird auf den Stress durch die Kinder geschoben und Symptome als Hysterie abgetan.
Dagmar spricht da, finde ich, ein total wichtiges Thema an. Man nennt das ja auch Medical Gaslighting, also wenn Ärzte Beschwerden kleinreden oder ignorieren. Das kommt bei Frauen besonders häufig vor. Wusstet ihr zum Beispiel, dass bei gleichen Beschwerden Frauen im Vergleich zu Männern länger auf eine richtige Diagnose warten? Und auch, dass ihre Symptome schneller als psychosomatisch abgetan werden? Es gibt sogar Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Frauen länger in der Notaufnahme warten, wenn sie Schmerzen haben und auch im Vergleich weniger Schmerzmittel als Männer verschrieben bekommen. Und dass ihnen auch öfter suggeriert wird, das ist alles nur in deinem Kopf. Das kann sogar lebensgefährlich werden, wenn zum Beispiel Symptome eines Herzinfarkts nicht richtig ernst genommen werden, der sich bei Frauen ja durchaus auch mal anders äußern kann als bei Männern.
Ja, auch bei Dagmar Gast ging es am Ende um Leben und Tod. Und das wäre vielleicht zu verhindern gewesen, denn vor ihrer Diagnose war sie schon zweimal in der Notaufnahme und zigmal beim Arzt.
Okay, Gesa, springen wir mal an den Anfang. Wie erinnert sich Dagmar denn dran, wie es losging mit ihren Beschwerden?
Ja, eigentlich ging es wie häufig schleichend und relativ harmlos los. Und Dagmar selber meinte zu mir, dass sie schon in der Pubertät und als junge Frau beim Sport schnell aus der Puste war beziehungsweise immer so nach Luft schnappen musste. Manchmal ist ihr sogar schwarz vor Augen geworden. Erstmal ja jetzt nicht so besonders, kenne ich ehrlicherweise auch. Aber bei ihr war es dann doch schon auffällig und sie ist deswegen auch ein paar Mal bei Ärzten, die jetzt aber nicht so wirklich Handlungsbedarf gesehen haben. Und Dagmar hat das im Interview so erzählt.
Wenn ich mit Ärzten darüber gesprochen habe, war meistens die leichte Erklärung, ja, das ist ein sehr niedriger Blutdruck, den ich habe und das sei nichts Besorgniserregendes und ich müsste an meinem Kreislauf arbeiten, also viel Sport machen und gerne auch mal ein Glas Sekt trinken morgens zum Frühstück, das wäre auch gut für den Kreislauf.
Okay, interessanter Ansatz. Mhm.
Ja, so ein Prosecco zum Frühstück, das wurde meiner Oma auch immer gegen ihren niedrigen Blutdruck empfohlen. Kann man sich heutzutage aber gar nicht mehr so richtig vorstellen, so eine Empfehlung vom Arzt.
Ja, ich kenne auch Bier gegen Nierensteine. Oh. Das gab es ja auch mal als Therapiekonzept.
Auch spannend. Okay, also Dagmar lebt lange mit diesen Konditionsproblemen, auch ohne Sekt. Und genau, irgendwann lernt sie dann ihren heutigen Ehemann Joachim kennen. Und ein paar Jahre später klappt es dann, dass sie schwanger wird. Mit Zwilling, wohlgemerkt.
Wow.
Joachim und sie sind natürlich total aufgeregt und eigentlich verläuft die Schwangerschaft super. Aber auch da merkt Dagmar, dass sie immer schwerer Luft bekommt.
Was ja aber in so einer Schwangerschaft und dann auch noch in einer Zwillingsschwangerschaft jetzt auch nichts Seltenes ist. Die wachsende Gebärmutter drückt ja von unten auf die Lunge und die kann sich dann nicht mehr so weit ausdehnen.
Im November 2012 kommen dann Ella und Greta zur Welt. Das ist tatsächlich eine schwierige Geburt mit viel Blutverlust. Und deswegen findet Dagmar es dann auch erstmal gar nicht so ungewöhnlich, dass sie sich auch nach der Geburt noch sehr lange sehr schlapp fühlt. Sie hat jetzt halt Babys und dann auch noch zwei.
Einer schreit immer, wie es so schön heißt. Also ich hätte vorher nicht gedacht, dass man mit so wenig Schlaf so viele Wochen auskommen kann. Aber kann man. Aber es war natürlich wahnsinnig anstrengend, auch körperlich wahnsinnig anstrengend.
Ja, wer mit Kindern könnte das nicht sehr, sehr gut nachvollziehen? Gerade in den ersten Monaten verschwinden frisch gebackene Eltern ja erstmal komplett im Tunnel. Ist ja reiner Luxus, wenn man mal 5 Minuten Zeit zum Duschen hat. Ja. Aber irgendwann taucht dann so ein kleines Licht am Ende des Horizonts auf.
Genau das ist dann auch die Hoffnung von Dagmar. Und so etwa ein Jahr nach der Geburt der Zwillinge gehen sie und Papa Joachim, also ihr Mann, nach gemeinsamer Elternzeit wieder arbeiten. Dagmar merkt allerdings schnell, dass diese neue Doppelbelastung, also Halbtagsjob plus Mama sein, nochmal ganz anders fordernd ist. Sie hat immer noch das Gefühl, dass ihr Energielevel nicht mehr ansatzweise wieder da ist, wo es vor der Schwangerschaft war. Wobei man auch dazu sagen muss, damals wohnt Familie Gast noch in Hamburg. Joachim muss aber unter der Woche in Münster arbeiten. Das bedeutet, er muss pendeln und kann Dagmar mit den Kindern nur am Wochenende unterstützen.
Also ist sie unterhalb der Woche alleinerziehend mit kleinen Zwillingen.
Genau.
Das ist schon eine krasse Belastung.
Auf jeden Fall, ja. Aber es geht damals eben nicht anders und eigentlich fühlt sich Dagmar für diese Rolle auch bereit. Wäre da nicht diese nervige Energielosigkeit? Auch Ehemann Joachim merkt, dass etwas nicht stimmt, weiß aber nicht so richtig, wie er das einordnen soll. Und das hat er im Interview dazu gesagt.
Wir hatten schon das Gefühl, dass Dagmar sehr, sehr müde war und brauchte auch nach Erkältungskrankheiten zum Beispiel sehr lange, bis sie wieder fit wurde. Aber es gab immer verschiedene Gründe, wo wir gedacht haben, naja, das ist eine Lebensphase, die eben anspruchsvoll ist. Und bei Dagmar äußert sich das jetzt eben so.
Okay, also sie hat diese leichte Kreislaufschwäche. Sie ist schnell aus der Puste, fühlt sich erschöpft und offenbar ist sie ja auch so ein bisschen infektanfällig.
Ja, wobei Töchter Ella und Greta sind ja in der Kita und das bedeutet natürlich auch Kita-Killer-Viren.
Wer kennt sie nicht? Ne? Einmal mit einem kranken Kind gespielt und schwupps brütet man die gefühlt heftigste Erkältung aus, die man jemals hatte.
Oh ja. Auffällig ist aber, dass Dagmar nicht nur wirklich jeden Infekt mitnimmt, sondern dabei auch immer viel länger als der Rest der Familie braucht, um wieder gesund zu werden.
Ich hatte jede Infektion der Atemwege, die man sich vorstellen kann, aber immer doppelt so lange wie die Kinder. Und ich merkte, das wird immer schlimmer und auch starke Schmerzen bei Bronchitis und so weiter. Und das waren so die ersten Momente, wo ich dachte, das ist doch nicht mehr normal. So lange kann das doch nicht brauchen, bis der Körper wieder fit ist.
Wie war das denn bei euch? Wart ihr gefühlt auch dauerkrank, als eure Kinder klein waren? Schreibt uns das doch gerne mal. Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Medizinisch lässt sich das auf jeden Fall ganz gut erklären. Chronischer Stress, den man ja hat mit so kleinen Kindern, bedeutet auch mehr Stresshormone. Und vor allem das Hormon Cortisol hat auch Einfluss aufs Immunsystem. Wenn davon zu viel im Umlauf ist, dann kann das dazu führen, dass die Immunzellen schlechter arbeiten. Und klar, dann werden wir anfälliger für Krankheiten.
Dagmar war mit diesem Problem natürlich auch immer mal wieder bei ihrem damaligen Hausarzt. Aber der hat dann auch nur sowas gesagt wie, ja, verkrampfte Bronchien, irgendwie eingehustet, Husten kann sich lange ziehen, kommt mal vor. Seltsam wird es dann allerdings im Winter 2014. Dagmar erwischt dann mal wieder einen Infekt und zwar so stark, dass sie auch 6 Wochen später noch hustet und gerade nachts im Liegen das Gefühl hat, dass sie kaum noch Luft bekommt.
Und dann wahrscheinlich tagsüber auch todmüde ist.
Joachim kann sich nicht so lange frei nehmen, um sich um Dagmar und die Kinder zu kümmern. Also beschließt sie, für eine Zeit mit den Zwillingen zu ihren Eltern nach Celle zu fahren.
Das ist auf jeden Fall vernünftig. Da hat sie dann mehr Unterstützung und kann sich hoffentlich auskurieren. Dagmars Mutter Ellen hast du ja auch persönlich kennengelernt und interviewt. Wir haben sie am Anfang gehört. Wie hat sie das damals denn wahrgenommen?
Ja, Mutter Ellen kennt ihre Tochter als extrem taffe Frau. Und ihr ist deswegen sofort klar, wenn Dagmar um Hilfe bittet, dann muss wirklich absolut Land unter sein. Hinzu kommt, Ellen arbeitet als Arzthelferin und kennt sich deswegen ganz gut aus mit Krankheiten. Und sie merkt recht schnell, dass es sich bei Dagmars Husten nicht um eine normale Erkältung oder Bronchitis handeln kann. Denn auch wie ihre Tochter hustet, kommt ihr irgendwie seltsam vor. So hat sie das im Interview geschildert.
Weil dieser Husten immer so war, als wenn sie was loshusten wollte. Jeder Husten hat ja irgendwann, dass man Auswurf dabei hat oder ja, verschleimt ist. Und das war alles nicht.
Okay, was sie meint ist, ganz typisch für Infektionen ist produktiver Husten. Also, dass Schleim in verschiedenen Schattierungen auch entsteht. Mein Vater ist ja Arzt und wenn ich früher Husten hatte, dann wurde immer ganz ausführlich analysiert, welche Farbe hat der? Gelblich-grünlich, das spricht eher für einen bakteriellen Infekt. Klarer oder weißlicher Schleim eher für eine Virusinfektion. Trockener Husten ohne Auswurf, das spricht dagegen in der Regel für andere Ursachen. Zum Beispiel eine Lungenentzündung kann einen trockenen Reizhusten machen. Asthma kann das machen. Es gibt auch Husten zum Beispiel durch Magensäure, die zurückläuft. All das muss dann abgeklärt werden.
Und deswegen nimmt Mutter Ellen ihre Tochter dann auch mit in die Praxis von ihrem Chef, einem Hausarzt. Der checkt sie einmal gründlich durch und lässt zudem noch ein paar mehr als die üblichen Blutwerte bestimmen. Darunter nämlich auch Keuchhustentiter. Und die sind tatsächlich stark erhöht.
Okay, auch das ist ein guter Verdacht. Keuchhusten ist eine bakterielle Infektion, hoch ansteckend, kann vor allem für kleine Kinder, für Säuglinge richtig gefährlich werden. Bei Erwachsenen startet eine Erkrankung meistens auch mit so erkältungsähnlichen Symptomen und macht dann ganz lang anhaltenden Husten. Typisch ist dabei allerdings normalerweise auch, dass beim Husten so ein glasiger, zäher Schleim hochkommt. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der bei Dagmar fehlte.
Ja, und es gibt noch einen Grund, warum Dagmar so leise Zweifel hat, ob das mit dem Keuchhusten stimmen kann. Sie hat sich nämlich gerade erst frisch impfen lassen. Und genau das hat es damals aber auch so ein bisschen kompliziert gemacht, weil man jetzt nicht genau wusste, handelt es sich um einen Impfdurchbruch oder sind die Keuchhustentiter womöglich noch von der Impfung so hoch?
So ein Impfdurchbruch ist ja durchaus möglich. Die Keuchhustenimpfung schützt nicht zu 100%. Man kann trotzdem erkranken, dann aber in der Regel weniger schwer.
Es bleiben also ein paar Fragezeichen nach den Untersuchungen des Hausarztes. Und Dagmar hat den letzten Besuch bei ihm so in Erinnerung.
Er hat dann auch noch mal einen Lungenfunktionstest gemacht da in der Praxis. Da kann ich mich dran erinnern, dass er sagte, die Kurve ist ein bisschen auffällig. Da ist so eine Delle in der Kurve. Aber das ist, wenn man jetzt gerade Keuchhusten hatte, kann das sich dadurch erklären. Das müsste auch wieder weggehen. Also das war ein eher beruhigender Besuch. Es ist eben dieser Keuchhusten. Das wird schon werden, aber wir müssen eben Geduld haben.
Vielleicht musstet ihr auch schon mal einen Lungenfunktionstest machen. Falls nicht, dabei müsst ihr auf Ansage in so ein Röhrchen atmen. Und damit wird dann die Leistungsfähigkeit der Lunge gemessen. Und eine Delle in der Kurve beim Ausatmen könnte für eine obstruktive Erkrankung sprechen. Das bedeutet, dass die Atemwege irgendwo verengt sind. Das kann auch vorübergehend bei Keuchhüsten mal der Fall sein. Insofern ist die Einschätzung des Hausarztes schon erstmal passend. Ihr könnt euch aber trotzdem mal merken, dass diese Delle später nochmal wichtig werden wird. Gesa, wie lange hat Dagmars beruhigtes Gefühl nach diesem Termin angehalten? Was hat sie dir erzählt?
Ja, schon eine Zeit. Also sie bekommt dann vom Arzt ein hustenstillendes Medikament mit, also Codein. Und das funktioniert auch. Mit dem Mittel geht es Dagmar dann tatsächlich erstmal besser. Sie erholt sich, fährt mit den Zwillingen nach einer Zeit wieder nach Hamburg, geht auch wieder arbeiten. Bis kurze Zeit später etwas wirklich Dramatisches passiert, was ihr Leben für die nächsten Monate in vielerlei Hinsicht maßgeblich beeinflussen wird. Es ist nachts. Dagmar ist mit den Zwillingen alleine zu Hause. Da hört sie eines der Mädchen schreien. Sie steht also aus dem Bett auf, um nach ihrer Tochter zu sehen.
Und dann merkte ich, mir wird ganz schwummrig, sehr schwindelig, auch sehr übel. Und ich habe so nach Luft geschnappt irgendwie. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nichts mehr.
Als Dagmar wieder zu sich kommt, liegt sie in der Badewanne und hat Schmerzen überall am Körper. Sie ist anscheinend zusammengebrochen und irgendwie reingefallen. Aber die Frage ist natürlich, wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Und dann hört sie auch noch ihre Töchter laut weinen. Absoluter Panikmoment, totale Desorientierung und dann noch die schreienden Kinder.
Wenn ich mir diese Szene ausmale, dann bekomme ich richtig Gänsehaut. Ich bin einmal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen und ich erinnere mich noch total gut an den Schock, der mich nach dem Aufwachen überfallen hat. Ich war in dem Moment zum Glück nicht allein, so wie Dagmar da nachts.
Ja. Ja, sie quält sich dann irgendwie aus der Badewanne raus und läuft zum Bett ihrer Kinder, denen zum Glück beiden nichts passiert ist. Aber sie selbst hat natürlich extreme Angst und fragt sich, was zur Hölle war das? Ruft dann den Krankenwagen, parkt die Kinder zum Glück bei einer Nachbarin und wird dann direkt mit ins Krankenhaus genommen.
So eine plötzliche Bewusstlosigkeit, die sollte auf jeden Fall abgeklärt werden. Die kann nämlich ganz unterschiedliche Ursachen haben, von eher harmlosen bis zu sehr ernsthaften. Das beginnt bei Unterzuckerung oder auch einfachen, in Anführungszeichen, Kreislaufstörungen. Aber es können auch mal ganz bedrohliche Herzrhythmusstörungen dahinter stecken. Auch ein Schlaganfall ist denkbar, selbst in jungen Jahren, oder ein epileptischer Anfall. All das wird in der Notaufnahme in der Regel abgeklärt durch zum Beispiel eine genaue Befragung, durch Puls- und Blutdruckmessungen, ein EKG und gegebenenfalls auch neurologische Tests.
Ja, die haben das schon ernst genommen und bei Dagmar auch noch ein CT vom Kopf gemacht. Aber sie finden jetzt erstmal keine Hinweise auf irgendwie eine Erkrankung oder was akut Bedrohliches. Und da Dagmar angibt, dass sie gerade mit Zwillingen zu Hause alleine ist, ihr die Tage zuvor übel war und sie Durchfall hatte, wird der Zusammenbruch schließlich auf eine mögliche Magen-Darm-Infektionen und ihren schwachen Kreislauf geschoben. Dazu die Belastung mit den Kids. Da kann eben sowas schon mal passieren, wird gesagt.
Wie war denn dein Eindruck? Wie ging es Dagmar mit diesem Befund? Hat sie diese ja erstmal gute, eher harmlose Erklärung beruhigt?
Nee, ganz im Gegenteil. Also sie wird mit sehr vielen Fragezeichen entlassen und vor allem hat sie einen Riesenschock und der hat Folgen.
Der Vorfall hat schon dazu geführt, dass ich danach große Angst hatte, dass das wieder passiert, weil es eben ohne Vorwarnung kam. Und diese Angst hat mich dann sehr belastet und sehr im Griff gehabt, dass ich viele Sachen nicht unternommen habe oder mich nicht getraut habe, irgendwas zu tun. Denn es könnte ja sein, dass ich nochmal umkippe.
Das kann ich super gut nachvollziehen. Bei mir würde auch nach so einem Erlebnis sofort das Was-wäre-wenn losgehen. Ne? Was wäre gewesen, wenn sie bei diesem Ohnmachtsanfall gerade eine ihrer Töchter auf dem Arm gehabt hätte. Das Vertrauen in den eigenen Körper ist wahrscheinlich ziemlich angeschlagen. Wie ist Dagmar damit umgegangen?
Ja, genau so. Also das Vertrauen war irgendwie so ein bisschen futsch. Aber sie versucht erstmal mit ihren Ängsten klarzukommen und geht dann aber auch nochmal in ihre Hausarztpraxis und erzählt dort einer Ärztin von allen Symptomen, die sie so hat. Also auch aus der Vergangenheit. Aber eben auch von dem Zusammenbruch und vor allen Dingen aber auch davon, dass sie in letzter Zeit immer das Gefühl hat, dass sie so atemlos und schnell aus der Puste ist. Und die Ärztin hört sich das alles an und hat dann eine Idee, woran das alles liegen könnte.
Dass sie sagte, ja, dann ist das bestimmt auch psychosomatisch bedingt. Gerade Luftnot und das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, ist ganz typisch für Panikattacken aufgrund dieser starken körperlichen und seelischen Belastung zurzeit mit den Kindern und Arbeit und Mann nicht da unter der Woche. Das ist ja auch wahnsinnig viel und das ist ganz typisch für junge Mütter und deswegen machen sie doch jetzt mal eine Therapie.
Okay, das bedeutet, die Hausärztin vermutet jetzt eine Panikstörung. Dabei kommt es immer wieder zu Angstanfällen, wie aus dem Nichts. Die können dann von ganz bedrohlichen körperlichen Beschwerden begleitet werden. Zum Beispiel Schmerzen in der Brust, zum Beispiel ein Erstickungsgefühl, Schwindel, Übelkeit, Herzrasen. Und diese körperlichen Symptome stehen oft so im Vordergrund, dass die Betroffenen selbst an eine körperliche Erkrankung denken. Zum Beispiel meinen, sie hätten einen Herzinfarkt. Und was auch ganz typisch ist, ist, dass die Betroffenen sich aus Angst, dass sowas wieder passiert, zurückziehen und bestimmte Orte oder Situationen vermeiden. Und auch das klang ja bei Dagmar nach diesem Ohnmachtsanfall so ein bisschen an. Ja. Insofern ist dieser Verdacht erstmal durchaus verständlich. Wie ging es denn Dagmar damit? Konnte sie das für sich annehmen, auch diese Empfehlung, eine Psychotherapie zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Sie sucht dann und findet auch eine super nette Psychotherapeutin und lernt dann in der Therapie mit ihren Ängsten umzugehen.
Und dann wurde ich auch dann wieder selbstbewusster und habe mich auch wieder getraut, mehr zu unternehmen. Da hat diese Therapie total geholfen und mehr auf mich zu hören, geduldiger zu sein, achtsamer zu sein. Super. Aber es hat nicht geholfen, dass ich trotzdem manchmal von einer Sekunde auf die andere dachte, ich kriege keine Luft mehr, es wird mir alles zu viel. Mir sitzt jemand auf dem Brustkorb und ich kann nicht mehr einatmen. Und das ist aber genau so in der Beschreibung quasi wie aus dem Lehrbuch die Symptome einer Panikattacke.
Heißt, sie ist in der Phase selbst auch irgendwie unsicher gewesen? Hat sie jetzt trotz Therapie weiter Panikattacken oder hat die Luftnot gar nichts mit der Psyche zu tun und es gibt noch irgendeine andere Ursache?
Genau.
Hat Dagmar dir denn erzählt, was ihre Psychotherapeutin oder auch ihre Hausärztin dazu gesagt haben? Haben die denn nochmal weitergehende Untersuchungen empfohlen?
Ja, also die Psychotherapeutin meinte schon auch irgendwann, dass die körperlichen Symptome nicht mehr so richtig oder nicht so richtig mit der mentalen Verfassung matchen. Also sucht Dagmar schließlich einen Lungenfacharzt auf. Und der hat ziemlich schnell eine Erklärung, was ihr fehlt. Dagmar hat nämlich seit ihrer Kindheit Heuschnupfen. Und seine Erklärung ist also, das muss ein allergisches Asthma sein.
Also eine chronische Entzündung und Verengung der Atemwege, die ausgelöst wird durch eine allergische Reaktion auf eigentlich harmlose Stoffe, wie zum Beispiel Pollen. Das ist ja eine wahnsinnig weit verbreitete Erkrankung. Ihr seid ja vielleicht auch betroffen und dann wisst ihr auch, Asthmasymptome treten oft anfallsartig auf. Man hat dann Husten, Atemnot, ein Engegefühl in der Brust. Und oft sind die Beschwerden besonders stark nachts oder am frühen Morgen, was ja alles auf den ersten Blick recht gut zu Dagmars Beschwerden passt.
Ja, für Dagmar klingt das auch erstmal plausibel. Sie bekommt dann ein Asthma-Spray und hat auch das Gefühl, das hilft etwas.
Was mich ja trotzdem wundert, Gesa, ist, auf diesen Asthma-Verdacht, da hätte man ja eigentlich auch früher mal kommen können. Mhm. Gerade wenn sie seit ihrer Kindheit ja eine bekannte Allergikerin ist.
Ja, das stimmt. Allerdings, gut, es kamen natürlich jetzt auch verschiedene Infektionen dazu. Und es wurde eben auch viel damit erklärt. Naja, die Schwangerschaft, die schwere Geburt, die Zwillinge, der Job, zum Teil alleinerziehend, der ganze Stress. Das wird ja eben manchen jungen Frauen eben einfach zu viel. Und so eben auch Dagmar.
Ich kann mir das ja immer nur so erklären, dass das für Ärzte und Ärztinnen einfach so ein verführerisch naheliegender Gedanke ist, weil all das, der Stress und, das kann ja tatsächlich auch sehr belastend sein.
Auf jeden Fall, ja.
Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass niemand mehr andere Ursachen überhaupt in Betracht zieht.
Ja, genau. Vor allem problematisch, Dagmar glaubt das dann natürlich auch irgendwann selbst, dass alles nur von der Psyche kommt und trifft eine harte Entscheidung. Um noch mehr Entlastung in ihr Leben zu bringen, kündigt sie ihren Job und meinte zu mir, dass sich das damals wie so eine totale persönliche Niederlage anfühlte, weil sie sich ihr Leben eigentlich anders vorgestellt hatte, nämlich als Teilzeit arbeitende Frau, die nebenbei locker und gut ihre Kids versorgen kann. Mhm. Aber dieser Schritt ermöglicht nun auch eine weitere wichtige Entscheidung, nämlich Familie Gast will von Hamburg nach Münster ziehen. Denn dann muss Joachim ja wegen seiner Arbeit nicht mehr pendeln und kann sich besser um Dagmar und die Zwillinge Ella und Greta kümmern.
Das ist eine Riesenentscheidung,
ja.
Was ja auch schon deutlich macht, wie viel Druck durch Dagmars Beschwerden, diese rätselhaften Beschwerden auf der ganzen Familie lag.
Ja, aber Dagmar und Joachim haben jetzt natürlich viel Hoffnung, dass nun alles besser wird. Sie ziehen in ein schönes Haus, in netter Nachbarschaft. Aber aus dem erhofften Neustart wird nichts. Dagmar geht es mit Tag 1 in der neuen Stadt immer schlechter. Ihr Mann Joachim hat das so geschildert.
Also sie hat deutlich schlechter Luft bekommen. Sie klagte sehr stark über Müdigkeit und konnte nachts tatsächlich auch immer schlechter atmen und hat häufig gehustet und zwar tatsächlich stundenlang.
Da hatten wir wirklich Sorge, dass wir in dieses frisch eingezogene Haus vielleicht ganz schnell wieder verlassen müssen, weil ich dagegen allergisch bin. Aber wir konnten nichts finden, was das auslöst. Also auch wenn ich in verschiedenen Räumen mich aufgehalten habe, es war eigentlich überall gleich schlimm.
Oh Mann, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu suchen in so einem Haus. Es kann ja alles sein. Hausstaubmilben, Schimmelpilze, bestimmte Farben, Baumaterialien. Das müsste man ja theoretisch dann alles auseinandernehmen.
Ja, Horrorvorstellung. Dagmar geht es also schlechter. Der Husten hält an, dazu diese Luftnot. Und als sich dann in der Familie auch nochmal alle wieder einen Infekt einfangen, geht wirklich gar nichts mehr. Bei Dagmar zieht sich die Erkältung mal wieder besonders lang und sie muss so stark husten, dass sie sich teilweise fast erbrochen hat.
Und gleichzeitig hatte ich auch immer wieder das Gefühl, ich habe was Komisches in die Luftröhre gekriegt. Ich habe mich verschluckt.
Ja, das alles passt für sie irgendwie nicht mehr zusammen. Sie hat ein ungutes Bauchgefühl. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Sie hat auf jeden Fall die Faxen dicke und will, dass jetzt irgendjemand endlich mal intensiver nachforscht. Sie macht also einen Termin bei einem neuen Lungenfacharzt in Münster und das ist Dr. Andreas Lingenfelser.
Und den hast du ja auch interviewt. Wie war sein erster Eindruck von Dagmar oder auch sein erster professioneller Blick auf ihre merkwürdige Atemnot?
Ja, er hatte direkt beim ersten Besuch von ihr so ein gewisses Störgefühl. Irgendwas stimmt da nicht. So ein allergisches Asthma, das ist schon einfach eine häufige Sache und passt ja auch irgendwie ins Bild. Was aber so gar nicht passte, war eben, dass es ihr ja unter der Therapie mit dem Asthma-Spray überhaupt nicht besser ging. Dann immer diese extreme Eskalation bei den Infekten und auch das mit der Psyche wegen der Belastung mit den Kindern findet er nicht so ganz einleuchtend, weil Dagmar ja auch schon vor der Schwangerschaft Atemprobleme hatte. Mir hat er im Interview dazu Folgendes gesagt.
Immer wenn etwas nicht ganz so läuft, wie es üblich ist, ist man aufgefordert, neben der Diagnose, die man hat, eine Differentialdiagnose aufzustellen. Das heißt, gibt es nicht noch andere Ursächlichkeiten, die dazu führen können? Das häufig ist häufig, aber wir müssen auch gucken, ist es nicht mal etwas anderes?
Okay, da könnt ihr euch jetzt bestimmt schon denken, das finde ich persönlich super. Endlich jemand, der da ganz gründlich und logisch vorgeht. Nicht zu schnell Dinge ausschließen, weil sie möglicherweise selten sind, sondern erstmal eine ganz breite Liste aufstellen mit möglichen Verdächtigen. Was stand da denn alles drauf, Gesa?
Ja, also erstmal würde ich sagen, war es ein weißes Blatt Papier und Andreas Lingenfelser wollte vor allem erstmal Indizien sammeln, sich ein eigenes Bild machen. Er hatte eben dieses Störgefühl und fängt nochmal bei Null an, macht also erstmal einen Lungenfunktionstest und ein Röntgenbild der Lunge. Und im Lungenfunktionstest fällt ihm etwas auf, das schon mal Thema war, beim Hausarzt in Celle vor circa 2 Jahren.
Hier war eine Welle zu sehen in der Ausatmung und diese Welle hatte ich so noch nicht kennengelernt. Sie war ungewöhnlich und das passte nicht, das gefiel mir nicht.
Okay, ihr erinnert euch hoffentlich, die Delle in der Kurve, da ist sie wieder. Damals hatte der Zeller Hausarzt das ja mit der vermuteten Keuchhustenerkrankung erklärt und gesagt, das gibt sich bestimmt schnell wieder. Jetzt ist aber diese Delle knapp, was waren das, 2 Jahre später immer noch da. Wie hat Andreas Lingenfelser das gedeutet? Hatte er irgendeine Erklärung dafür?
Ja, nicht sofort, aber er meinte, dass es irgendwie so wirkte, als würde Dagmar gegen einen Widerstand atmen.
Jetzt ist also die Frage, was könnte da Widerstand leisten? Sieht man denn auf dem Röntgenbild etwas?
Nee, im Röntgenbild war nichts auffällig. Auch die Lunge scheint eben soweit in Ordnung zu sein. Keine Entzündungsanzeichen oder irgendwelche besorgniserregenden Raumforderungen. Also schon eine Art Rätsel. Das Einzige, was eben auffällig ist, diese Atemkurve. Und obwohl er so erfahren ist, hat eben Dr. Lingenfelser sowas noch nie gesehen. Am ehesten kommt für ihn in dem Moment in Frage sowas wie eine Erkrankung der Luftröhre, bei der das Gewebe weicher ist als bei anderen Menschen. Eine Tracheomalazie nennt man das.
Eine ganz fiese Erkrankung. Bei so einer Tracheomalazie sind Teile der Luftröhre so weich, dass sie sich beim Husten oder auch bei angestrengter Atmung ganz verschließen kann. Das ist eine seltene Erkrankung, die oft angeboren ist. Aber manchmal tritt sie eben auch im späteren Leben neu auf, zum Beispiel ausgelöst durch Infektionen. Ist auf jeden Fall ein guter neuer Verdacht von Andreas Lingenfelser.
Ja, ihm ist klar, er braucht ein genaueres Bild und deswegen schickt er Dagmar ins MRT.
Weil ein MRT natürlich viel genauere, detailliertere Bilder liefert als ein Röntgenbild. Bei Verdacht auf Tracheomalazie würde man im MRT nach Veränderungen an den Knorpelspangen suchen. Das sind so hufeisenförmige Strukturen, die die Luftröhre umschließen und normalerweise dafür sorgen, dass sie stabil ist. Wenn diese Spangen zu weich sind, fällt die Luftröhre zusammen.
Ja, allerdings werden es viele von euch kennen, so einen Termin für eine MRT-Untersuchung, den gibt's ja leider nicht mal eben von heute auf morgen, sondern das dauert normalerweise. Und Dagmar bekommt erst in 3 Wochen einen Termin. Und in der Wartezeit wird ihr Zustand rapide schlechter. Sie muss fast durchgehend und vor allem nachts extrem husten, schläft mittlerweile kaum und wenn, dann nur im Sitzen. Bedeutet, nur wenn sie so einen richtigen Kissenberg hinter sich aufgetürmt hat, bekommt sie Luft. Also liegen geht wirklich gar nicht mehr. Und dann eskaliert die Situation. Wie genau, das lassen wir jetzt mal Ehemann Joachim erzählen.
Also in der Nacht habe ich tatsächlich Dagmar in nochmal einem anderen Zustand erlebt. Der Husten ging über mehrere Stunden und noch viel stärker. Ich hatte das Gefühl, dass der Körper auch richtig krampft. Und ich hatte mehrfach nach ihr geschaut und kam dann wieder zu ihr ans Bett und hatte das Gefühl, sie ist blau angelaufen. Und ich war im absoluten Ausnahmezustand, weil ich mir tatsächlich auch nicht anders zu helfen wusste und habe sofort den Notarzt gerufen.
Wenn Lippen, Zunge, Fingerspitzen oder Ohrläppchen blau anlaufen, dann bedeutet das, es handelt sich nicht nur um eine subjektiv empfundene Luftnot, sondern da ist ganz eindeutig zu wenig Sauerstoff im Blut. Ärzte sprechen dann von Zyanose und die wird überall dort sichtbar, wo Haut dünn ist und direkt darunter Blutgefäße verlaufen. Und das ist ein absoluter Notfall. Also richtig gut, dass ihr Mann das so aufmerksam beobachtet hat.
Ja, Dagmar kommt also wieder ins Krankenhaus, kriegt dort Sauerstoff und Codein als Hustenstiller. Es wird nochmal ein Röntgenbild gemacht, außerdem ein EKG und Blut abgenommen und Da es aber keine Hinweise auf etwas akut Gefährliches gibt, sie dann irgendwann auch wieder besser Luft bekommt und der Husten, tja, durch das Codein mal wieder weniger geworden ist, wird sie schließlich wieder entlassen.
Ja, dann ist es ja gut, dass sie sich jetzt beruhigt hat. Jetzt fahren sie nach Hause, jetzt holen sie den Schlaf nach und dann wird sich das bestimmt die nächsten Tage beruhigen.
Dieser Ablauf, der kommt einem jetzt ja schon fast bekannt vor. Dieses, da ist nichts zu sehen, also ist da nichts. Gesa, du hast ja zu Beginn erzählt, dass dich Dagmars Fall dazu gebracht hat, auch viel über Medical Gaslighting nachzudenken. War das für dich so ein Moment im Interview, wo dir dieser Gedanke kam, dass sie ja offenbar mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen wurde?
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Notfallambulanz jetzt ja immer nur die Akutsituation mitbekommt. Aber dieser Umstand insgesamt, dass es überhaupt so weit kommen musste, dass ihre Hausarztpraxis aus Hamburg zum Beispiel nicht irgendwann mal gesagt hat, also 2 Jahre Hustenattacken, Erschöpfung, Atemlosigkeit, schon ein bisschen merkwürdig, da schauen wir mal genauer nach, das finde ich schlimm. Und ja, also jemanden, der offenbar nicht mal ausreichend Sauerstoff im Blut hatte, zu entlassen mit den Worten, schlafen Sie sich mal richtig aus und dann wird das wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man diese Worte und Empfehlungen bei einem Mann vielleicht nicht unbedingt gewählt hätte, aber gut. Natürlich geht es Dagmar durch etwas Schlaf nicht einfach besser und sie geht daraufhin am nächsten Morgen nochmal zu Andreas Lingenfelser.
Was hat der denn zu dieser Verschlechterung und diesem nächtlichen Sauerstoffmangel gesagt?
Das lasse ich ihn mal selbst erzählen.
Allein wie sie im Stuhl saß, war klar, das ist kein Asthma. Also hatten sie sich um eine zweite Diagnose. Und diese zweite Diagnose musste sofort gestellt werden, weil man nicht weiß, welche Dynamik das hat. Und vor allen Dingen wusste ich ja, die Lunge ist gesund. Also war dann für mich wieder das Theorem, hier ist ein Widerstand in Form von einer Verengung, eines Verschlusses, gegen die sie ein- und ausatmen musste. Und ich hatte Sorge, dass nur ein kleines Etwas zusätzlich kommt und sie gar keine Luft mehr bekam.
Es muss jetzt also dringend was passieren. Und Andreas Lingenfelser muss herausfinden, was für ein Widerstand da genau ihre Atmung behindert.
Andreas Lingenfelser bittet jetzt eine Praxismitarbeiterin, dass sie für Dagmar einen Notfalltermin im CT besorgen soll. Und das klappt auch. Sie kann noch am gleichen Tag in die radiologische Praxis. Also, sie wird in die Röhre gefahren und da gibt's schon das erste Problem. Wir wissen, im Liegen muss Dagmar immer besonders stark husten. Sie muss sich also extrem zusammenreißen und es dauert eine Weile, bis es endlich ein Bild gibt.
Woran ich mich dann sehr gut erinnern kann, ist, dass ich dann im Anschluss an die Aufnahmen zu dem behandelnden Arzt gekommen bin und der mir freudestrahlend mitteilte, wunderbar, wir wissen, was Sie haben. Und ich freute mich natürlich sofort und dachte, ah, dann wird es wohl nicht so schlimm sein. Da ist ein Karzinoid in ihrer Luftröhre und deswegen kriegen sie gar keine Luft. Und das war so eine bizarre Situation, weil er das so lächelnd sagte, so freudestrahlend sagte. Und ich hörte nur, Karzinoid, das ist doch Krebs, das ist doch irgendwie... ich habe es dann noch geschafft zu fragen, was ist das, was bedeutet das? Und er sagte, ja, das kann Krebs sein, das kann aber auch was anderes sein. Also da ist was in ihrer Luftröhre, hier sehen Sie, und dann konnte ich auch sehen, dass da was Kugelförmiges die Luftröhre versperrte. Das operiert man jetzt weg und dann sieht man weiter. Und mit den Worten hat er mich auch entlassen.
Mich macht das echt sprachlos, Gesa, ja, aus mehreren Gründen. Also zum einen diese Art, wie dieser Befund mitgeteilt wurde, das ist für mich definitiv ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Also ich verstehe wirklich komplett, wenn man sich als Arzt freut, etwas gefunden zu haben. Aber wenn es etwas ist, was erwartbar so große Ängste weckt, dann sollte das wirklich feinfühliger mitgeteilt werden.
Ja.
Das nimmt mittlerweile zum Glück auch ganz großen Raum im Medizinstudium ein. Da gibt es für angehende ÄrztInnen schon ganz früh gezieltes Kommunikationstraining. Zum Beispiel in Form von Rollenspielen mit Schauspielstudenten.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja super.
Das ist schon auch wirklich wichtig, glaube ich. Das mal zu Punkt 1. Punkt 2, der Befund selbst. Also dieses... wie Dagmar es beschreibt, kugelförmige Etwas, das die Luftröhre versperrt. Gesa, du hast mir ja diese CT-Bilder gezeigt und die sind echt unglaublich. Es sieht wirklich so aus, als hätte Dagmar so eine riesige Murmel verschluckt und als wäre die in der Luftröhre stecken geblieben. Es gibt nur noch so einen ganz schmalen Spalt, durch den die Atemluft durchkommen kann. Und das erklärt jetzt natürlich, warum Dagmar so gut wie keine Luft mehr bekommen hat und auch, warum sie ständig dieses Gefühl hatte, irgendwas raushusten zu wollen. Und eine ganz naheliegende Frage ist jetzt natürlich, warum ist das nicht früher aufgefallen? Zum Beispiel auf den Röntgenbildern, die ja mehrfach gemacht wurden.
Das habe ich auch Andreas Lingfelser gefragt und der meinte, naja, also rückblickend ist auf dem Luftröhrenabschnitt schon so ein leichter Schatten zu sehen, aber nichts, was jetzt so auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint. Das können nämlich mal Blutgefäße sein, die sowas machen. Dann war es auch genau auf der Höhe vom Brustbein und diese Kugel war einfach nicht als solche im Röntgenbild zu erkennen.
Eigentlich fast unvorstellbar, ne?
Ja.
Was hat Dagmar dir denn erzählt? Wie ging es ihr dann nach dieser ersten Fassungslosigkeit, nach dieser Nachricht vom Radiologen?
Ja, also kompletter Schock, wie man sich denken kann. Und sie hatte auch einfach das Gefühl, völlig im falschen Film zu sein, und zwar auf mehreren Ebenen. Weil einerseits ist sie ja nun wirklich lange, lange Zeit auch davon ausgegangen, beziehungsweise wurde ihr ja immer gesagt, dass die Luftnot zum Teil psychisch bedingt ist. Und jetzt zu hören, dass da was Reales ist, das offenbar seit Jahren ihre Luftröhre verschließt, lässt einen ja irgendwie auch zuvor alles in Frage stellen. Und dann natürlich noch die Tatsache, dass da irgendwas ist oder irgendwas in ihrer Luftröhre steckt, was womöglich bösartig ist und rausoperiert werden muss. Und das hat ihr in dem Moment wirklich komplett den Boden unter den Füßen weggerissen.
Also da habe ich natürlich Panik bekommen und ganz große Angst bekommen, dass es womöglich gestreut hat oder vielleicht noch andere Sachen betroffen sind oder dass es womöglich erst jetzt der Anfang einer Diagnose sein könnte und dann noch viel mehr kommen könnte.
Um jetzt festzustellen, ob so eine Geschwulst, so ein Tumor gut oder bösartig ist, muss das pathologisch untersucht werden unter Mikroskop. Dafür braucht es eine Gewebeprobe und die bekommt man nur in einer Operation. Aber Operationen an der Luftröhre sind kompliziert.
Total aufgelöst und panisch geht Dagmar jetzt erstmal wieder zu Andreas Lingenfelser. Der versucht, sie irgendwie zu beruhigen, einen Plan zu machen, so jetzt machen wir das, das, das und kümmert sich um eine schnelle Lösung. Weil klar ist, das Ding muss raus. Also ruft der Dr. Carsten Wiebe an, einen sehr erfahrenen Thoraxchirurgen am Uniklinikum Münster.
Also einen Chirurgen, der auf Eingriffe am Brustkorb spezialisiert ist.
Genau, und auch der ist geschockt, als er die CT-Bilder von Dagmar das erste Mal sieht.
Beim ersten Anblick der Aufnahme erstreckt man sich immer. Ups. Also ich fand das sozusagen etwas überraschend. Ich habe nicht gerechnet, dass es so schlimm aussieht auf den Bildern. Weil da war jetzt kaum noch Platz, wo Luft vorbei konnte. Und das Nächste, was man natürlich danach guckt, ist, was kann das sein? Ist das ein bösartiger Tumor? Was steckt dahinter? Schreckliches Schicksal, wenn es ein bösartiger Tumor wäre für eine junge Frau.
So ein bisschen für den Hintergrund. Bösartige Tumore an der Luftröhre nennt man Trachealkarzinome. Die sind sehr selten und werden meistens durch Rauchen verursacht. Hat Dagmar denn früher eigentlich geraucht?
Nein. Der Chirurg und sein Team wollen jetzt also schnell genauer herausfinden, mit was sie es zu tun haben. Es soll also ein weiteres MRT stattfinden und auch eine Bronchoskopie, um schon vor der OP eingrenzen zu können, wo genau der Tumor sitzt. Und die OP muss geplant werden, und zwar interdisziplinär. Carsten Wiebe trommelt also alle seine Kollegen zusammen.
Operationen an der Luftröhre sind nochmal ein bisschen komplizierter. Komplizierter, weil man kann nicht gleichzeitig den Patienten beatmen und die Luftröhre auseinanderschneiden. Und da brauchten wir andere Strategien und das war die große Herausforderung.
Klar, der Körper muss natürlich weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden. Dieses übliche Intubieren bei der Narkose ist aber nicht möglich, weil die Luftröhre ja durchschnitten werden soll. Es gibt sowas wie eine künstliche Lunge, die ECMO, das ist ein Gerät, das Sauerstoff über das Blut in den Körper leitet. Aber das ist eben kein Standardverfahren und auch durchaus mit Risiken besetzt. Das alles müssen die Experten also erstmal besprechen, um Dagmar so gut wie möglich durch diese komplizierte Operation zu bringen.
Ganz genau. Und weil Dagmar zu dem Zeitpunkt relativ stabil erscheint, darf sie erstmal wieder nach Hause. Die Operation soll erst in 4 Tagen stattfinden, aber dann zeigt sich, diese Zeit hat Dagmar nicht. Wieder spitzt sich die Lage massiv zu und Dagmar bekommt über Nacht wieder extreme Atemprobleme und wird als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre Sauerstoffsättigung sinkt dabei im Sekundentakt.
Offenbar hat der Tumor also so eine Art kritische Größe erreicht und wenn sie jetzt nicht schnell operiert wird, dann erstickt sie. Kann man das so sagen?
Das kann man genau so sagen. Und mit jeder Aufregung kommt ja dazu, dass die Luftröhre auch zuschwellen oder so leicht zuschwillt. Es muss jetzt also sofort etwas passieren.
Und das war übrigens, ihr könnt es euch sicher schon denken, der Moment, als Dagmars Mutter Ellen den Anruf bekommen hat. Packt eure Sachen, kommt nach Münster, wenn ihr Dagmar nochmal sehen wollt. maximaler emotionaler Druck für die Familie und auch ganz viel Druck für die Chirurgen, die ja eigentlich Zeit haben wollten, um sich vorzubereiten. Was war dein Eindruck im Interview? Wie nervös hat diese Situation Carsten Wiebe gemacht?
Ja, also er ist schon sehr erfahren, aber er meinte auch so, das hat ihm ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Zum Glück sind die aber alle so weit, dass sie notfallmäßig operieren können. Sie wollen Dagmar noch vor der Narkose an die Herz-Lungen-Maschine, die ECMO, anschließen. Und auch für das weitere Vorgehen hat Carsten Wiebe einen Plan gemacht. Nur ob der gelingen wird, weiß natürlich niemand. Und auch nicht, ob es womöglich noch mehr Überraschungen gibt. Aber nun ist eben keine Zeit mehr, noch länger drüber nachzudenken. Und in den Interviews hat man gemerkt, wie angespannt alle Beteiligten die Lage damals eingeschätzt haben. Wir hören jetzt Dagmars Mutter, Chirurg Carsten Wiebe und Dagmars Mann Joachim.
Und dann kamen wir praktisch auf den Hof gefahren und Joachim kam aus der Klinik und sagte, sie liegt schon unter Messer. Sie haben es vorgezogen.
Wir hatten eine Menge Respekt vor der Situation. Es war personalmäßig, ich weiß nicht, tatsächlich 15 Leute, die da um sie herum waren, im OP zeitweilig.
Ja, und dann haben wir gewartet. Und Joachim saß da mit den Kindern auf dem Schoß, völlig apathisch und geschockt.
Also, ich habe in Situationen gedacht, dass ich die Kinder allein erziehen muss, weil ich Sorge hatte, dass Dagmar nicht überleben würde.
Und das dauerte fast die doppelte Zeit, bis dann irgendwann der erlösende Anruf kam, sie hat es geschafft.
Oh Mann, was für ein emotionaler Ritt. Wenn ich mir versuche, das auszumalen, die Uhr tickt und tickt, was Dagmars Familie in dieser Zeit an Gedanken und Ängsten durch den Kopf gegangen ist. Was hat dir Carsten Wiebe denn erzählt, wie es während dieser Zeit im OP lief?
Sehr gut. Er konnte den Tumor gut herausschneiden, auch weil der an einem Stiel gewachsen ist. Und dadurch musste er, weil der Stiel eben nicht so breit ist wie der Tumor, nicht so viel Luftröhre herausschneiden. Und die beiden Teile, also oben und unten, konnten sich wieder besser zusammennähen lassen. Das herausgetrennte Stück mit der Geschwulst kam dann noch während der OP in die Pathologie zum sogenannten Schnellschnitt. Denn die Chirurgen müssen sofort wissen, haben sie den Tumor sauber herausbekommen? Ist der gutartig oder bösartig? Und noch während Carsten Wiebe Dagmar wieder zusammennäht, klingelt das Telefon im OP.
Ja, das ist ein gutartiger Tumor. Wir haben keinen Anhalt für ein Karzinom. Und die Absetzungsränder sind im Gesunden, sind tumorfrei.
Wow, also zwei richtig, richtig gute Nachrichten, gutartig und der Tumor konnte komplett entfernt werden. Was für ein Riesenglück und was für eine chirurgische Leistung auch. Wie schnell haben denn Dagmars Mutter und ihr Mann davon erfahren?
Sofort und auch für sie natürlich eine riesige Erleichterung.
Bleibt ja jetzt aber die Frage, was ist das dann in Dagmars Luftröhre? Konnte der Pathologe dazu auch sofort was sagen?
Nee, das hat noch ein bisschen gedauert. Und währenddessen musste Dagmar sich natürlich auch erstmal jetzt wieder von der OP erholen.
Von Tag zu Tag war da natürlich ein Ringen. Aber 10 Tage nach der OP kam Herr Dr. Wiebe rein und sagte, ja, jetzt ist das Ergebnis des Labors da. Und er wollte schon wieder gehen, glaube ich. Und er sagte, ja, was ist denn das Ergebnis? Ja, das war ein Neurofibrom. Das ist quasi eine Nervenzelle, die ein bisschen dachte, sie muss mal zu viel wachsen. Das bedeutet, das ist jetzt weg und das kommt nie wieder.
So, und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wer von euch kennt diese Diagnose und wer hat vielleicht sogar darauf getippt? Ich hätte das definitiv nicht erraten. Ist auch das erste Mal, dass wir diese Diagnose im Podcast haben. Bei einem Neurofibrom handelt es sich um einen gutartigen Tumor, der aus sogenannten Schwannzellen besteht. Das sind bestimmte Zellen, die unsere Nerven umhüllen. Wenn die sich unkontrolliert vermehren, dann kann sich eine Geschwulst bilden. Oft passiert das direkt unter der Haut. Dann sind diese Knoten auch sicht- und tastbar. Und es gibt Menschen mit bestimmten genetischen Mutationen, die zur Bildung solcher, ja ich sag mal, Nervenknoten neigen. Unter der Haut zum Beispiel, an den Sehnerven, Hörnerven. Dann spricht man auch von einer Neurofibromatose. Dass jetzt so ein Neurofibrom wie bei Dagmar in der Luftröhre wächst, ist dagegen eine totale medizinische Rarität. Gesa, hatte sie denn irgendeine genetische Mutation, die das erklären konnte?
Das wurde getestet und das hatte sie nicht. Das Neurofibrom ist bei Dagmar wirklich einfach zufällig und sehr langsam anscheinend gewachsen. Und die Ärzte gehen mittlerweile davon aus, dass es wirklich viele, viele Jahre in ihrer Luftröhre war. Dagmar selbst hat sogar das Gefühl, dass sie das Neurofibrom womöglich schon seit der Pubertät hatte. Denn auch da hatte sie ja bereits bei Anstrengung Atemprobleme bzw. war so schnell aus der Puste.
Dass da dieses Ding in ihrer Luftröhre war, erklärt natürlich jetzt auch gut, warum alle Infektionen bei ihr so hartnäckig waren. Sie konnte ja im Grunde genommen auch einfach nichts einfach abhusten.
Ja. Dagmar hat mir dann erzählt, dass ihr wirklich erst nach der OP klar geworden ist, wie heftig sie die ganzen Jahre eigentlich gelitten hat, wie wenig Luft sie auch bekommen hat. Auf einmal konnte sie wieder normal atmen. Sie meinte sogar eine Infektion, also eine Erkältung zu haben, ist auf einmal, das kann man einfach abhusten und dann ist wieder gut. Und sie kann auch ganz normal Sport machen. Mittlerweile powert sie sogar so durch, dass immer erst die Muskeln streiken, bevor sich ihre Lunge meldet. Alles in allem hat Dagmar seit der OP vor 10 Jahren nie wieder Probleme mit dem Atmen gehabt.
Es war jetzt wirklich, wie Herr Dr. Wiebe auch gesagt hat, es ist jetzt weg und es kommt nie wieder. Und das ist so ein Satz, bis heute kriege ich Gänsehaut davon. Das ist natürlich toll.
Oh Mann, ja, richtig, richtig gut, dass es ihr wieder so gut geht. Und wirklich unfassbar, dass sowas klappt, ne? Dass man einfach so ein krankes Stück Luftröhre rausoperieren kann. Ja. Also ich finde, Medizin ist schon echt der Hammer.
Schön gesagt.
Gesa, letzte Frage, um nochmal zum Medical Gaslighting zurückzukommen. Nachdem du ja mit allen gesprochen hast, was glaubst du denn, wo waren in dem Fall die neuralgischen Punkte? Also wo hätte Dagmar ernster genommen werden müssen?
Ich glaube, das Problem liegt häufig darin, dass nicht richtig zugehört wird, beziehungsweise dass vielleicht zugehört wurde, wenn Dagmar ihre Symptome geschildert hat. Aber es wurde sich dann nicht so drauf fokussiert, wie lange sie auch schon diese Probleme hatte. Und es hat auch niemand so richtig ernst genommen, wie schlimm auch diese Hustenattacken ja gewesen sein müssen. Stattdessen wurde immer nur gehört, Zwillingsmutter, Frau, Stress, muss daran liegen.
Und glaubst du denn, sie hat sich selbst und ihre Beschwerden vielleicht auch lange nicht ernst genug genommen?
Ja, klar. Also wenn dir immer gesagt wird, liegt am Stress, dann glaubt man das natürlich auch irgendwann selbst.
Also, ich finde, das ist ein total wichtiges Learning aus diesem Fall für Ärzte, Ärztinnen und Erkrankte. Bei merkwürdigen Beschwerden sollte man auf gar keinen Fall zu schnell alles in, ich sag mal in Anführungszeichen, eine kleine Box packen, auch wenn es manchmal verlockend ist, sondern immer auch außerhalb der Box denken. Was mich noch interessiert, habt ihr persönlich schon mal Medical Gaslighting erlebt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt uns das gerne. Entweder in den Kommentaren oder per Mail. Und wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dann empfehle ich euch ein ganz tolles Video auf dem YouTube-Kanal ARD Gesund. Da erzählt Frauenärztin Professor Mandy Mangler, Expertin für Medical Gaslighting, unter anderem, was man tun kann, wenn man sich in der Sprechstunde nicht gehört fühlt. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Gesa, dir ganz lieben Dank für diesen spannenden Fall.
Sehr gerne.
Unsere neueste Folge hört ihr hier in 2 Wochen. Und als kleines Goodie habe ich noch einen ganz heißen Podcast-Tipp für euch. Ein plötzlicher Herzstillstand, ein Notruf. Habt ihr euch mal gefragt, was in so einem Moment am Einsatzort passiert? Was läuft ab, wenn Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam versuchen, ein Leben zu retten? Und wie fühlt es sich an, wenn es dabei buchstäblich um alles geht? Das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Feuer und Flamme, der Feuerwehr-Talk. Das ist der Podcast zur gleichnamigen Doku-Reihe in der ARD-Mediathek. Dieses Mal mit der Feuerwehr Heidelberg. Seid hautnah dabei und hört rein bei Feuer und Flamme. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
ARD